Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Das waren mal Hochburgen der CDU, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Gut, Rheinland-Pfalz ist schon seit Anfang der 90er an die SPD verloren gegangen. Aber in Baden-Württemberg, da ist man wenigstens noch Juniorpartner in der grün-schwarzen Koalition. Und das dürfte morgen bei den Landtagswahlen, vor allem nach dem jüngsten Korruptionsskandal, wohl das maximal Erreichbare sein. Juniorpartner bleiben in Stuttgart. Wir berichten über die eiligen Versuche der Union, wenigstens ein bisschen Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen. Wir sind in den Ländern, in denen gewählt wird, und in Thüringen, wo Lieferschwierigkeiten zu einer Aussetzung der Terminvergabe für die Impfungen geführt haben. Und auch im Hintergrund, ab 18.40 Uhr geht es wieder um eine Wahl, um die des Parlaments in den Niederlanden. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Ja, einen größeren Gefallen hätten die mutmaßlich korrupten Unionsabgeordneten den politischen Gegnern nicht tun können. Kurz vor den Wahlen in zwei so wichtigen Bundesländern wie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kommt ihre Gier ans Licht. Da war ein schnelles und entschlossenes Handeln gefragt bei CDU und CSU. Bis gestern Abend mussten ihre Bundestagsabgeordneten Ehrenerklärungen abgeben, dass sie sich nicht bereichert hätten an der Pandemie. Trotzdem, der Schaden für die Schwarzen ist immens. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio.
Die SPD hatte als kleiner Koalitionspartner in den letzten Jahren wenig Gelegenheiten, vorhandene Defizite der Union politisch sichtbar zu machen. Mit der Maskenaffäre und dem langen und schwierigen Ringen um ein Lobbyregister sieht es erstmals wieder anders aus, und dessen ist sich die Parteispitze auch bewusst. So erklärt SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in Teilen von CDU und CSU sei das Prinzip, dass eine Hand die andere wasche, immer wieder zum Vorschein gekommen. Das Waschmittel dabei sei Geld, und dem stünden in diesen Parteien einige besonders nah. Dazu passt für Walter-Borjans auch, dass CDU und CSU bislang regelmäßig alle Vorstöße für mehr Transparenz blockiert hätten. Der SPD-Co-Vorsitzende verbindet das vor dem Hintergrund des aktuellen Maskenskandals mit einer klaren Forderung. Die beiden Parteivorsitzenden Armin Laschet und Markus Söder müssten jetzt klar machen, dass sie strukturell wirklich etwas verändern wollen. Einen Tag vor wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz trifft dieser Vorstoß in offene Wunden. Selbst wenn die Umfragewerte für die Union in beiden Bundesländern auch bisher schon nicht überragend waren und selbst wenn der absehbar hohe Anteil an Briefwählern einen stärkeren Einbruch verhindern wird, steht die Union vor einem Dilemma.
Es geht um die Frage, genießt die Union noch Vertrauen? Und zur Wahrheit gehört, dass seit dem Auftreten dieser Korruptionsfälle das Vertrauen in die Union massiv zusammengebrochen ist,
sagt CDU-Fraktionsvize Gita Konnemann am Morgen im Deutschlandfunk. Gerade mit der Bereicherung einzelner Abgeordneter in einer Krise, in der viele Menschen ihren Job verloren hätten oder mit erheblichen Einschränkungen zurechtkommen müssten, gehe ein erheblicher Vertrauensverlust für die Union einher.
Das ist in keiner Weise vermittelbar und deswegen inakzeptabel und unanständig.
Ob und wie schnell die Union den angekündigten Verhaltenskodex und die vorgeschlagenen Änderungen beim Abgeordnetengesetz tatsächlich umsetzen kann, bleibt abzuwarten. Die langwierigen Verzögerungen beim erst jüngst beschlossenen Lobbyregister sprechen für einen anderen Verlauf. Aber die Entschlossenheit der ersten Tage ist zumindest groß.
Dazu gehört für uns ja weitaus mehr. Es gehört zum Beispiel auch das Verbot der bezahlten Interessenvertretung dazu, die Abschöpfung verbotener Einnahmen, übrigens auch das Verbot des geschäftlichen Missbrauchs eines Mandats. Und das werden wir hoffentlich gemeinsam mit unserem Koalitionspartner auf den Weg bringen können.
Betont Gita Konnemann. Aber auch der Vorwurf des Koalitionspartners bleibt an diesem Wahlwochenende nicht unbeantwortet. So verweist etwa CSU-Generalsekretär Markus Blume darauf, dass auch in der SPD ein Bundestagsabgeordneter wegen Bestechlichkeit vor Gericht steht, ohne dass er das Mandat abgegeben hat. Und Blume spricht auch von der dubiosen Rolle des SPD-Kanzlerkandidaten und Finanzministers Olaf Scholz im Wirecard-Skandal und davon, dass auch Altkanzler Gerhard Schröder als russischer Söldner ungeniert für ein autokratisches Regime arbeite. Aber niemand in der SPD ziehe da irgendwelche Konsequenzen, kontert Blume. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sollten dringend mal anfangen, in ihrem eigenen Laden aufzuräumen, erklärt der CSU-Generalsekretär. Die SPD hatte bereits am vergangenen Dienstag einen Forderungskatalog mit schärferen Regeln vorgelegt. Die Union war gestern mit einem 10-Punkte-Plan gefolgt, der deutlich abgeschwächte Forderungen, etwa bei den Einkommensgrenzen, für die volle Offenlegung enthält. In der Sache liegen beide Parteien also noch weit auseinander. Der SPD-Parteivorstand will zudem am kommenden Montag einen noch weitergehenden Forderungskatalog beschließen und darin darauf drängen, dass auch Wahlkampfhilfen, etwa durch kostspielige Anzeigen, künftig wie Parteispenden behandelt und in den Rechenschaftsberichten aufgelistet werden. Außerdem soll der Bundestagspräsident als zuständige Kontrollinstanz besser ausgestattet werden, um die neuen, noch zu beschließenden Transparenzregeln für das Parlament auch durchsetzen zu können.
Volker Findhammer aus Berlin. Gleich um 19.05 Uhr können Sie auch seinen Kommentar zu diesem Thema hören. Und wir gehen jetzt in die Länder. Die Ausgangslage einen Tag vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Phyllis Kückerikoll zusammengefasst.
Fast nichts ist unmöglich bei dieser Landtagswahl in Baden-Württemberg. Nahezu alle Farbenspiele sind drin, doch der Grundton bleibt immer gleich. Die Grünen werden sich vermutlich den Koalitionspartner aussuchen können. In der letzten Infratest-DiMAP-Umfrage lagen die Grünen bei 33%. Ministerpräsident Kretschmann gibt sich deshalb auch offen für fast alle Farbenspiele, nur nicht für eines.
Wenn wir uns die Bundesrepublik Deutschland anschauen, da koaliert praktisch jeder mit jedem, Gott sei Dank, niemand mit der AfD.
Es sei die Aufgabe der Parteien, vor einer Wahl zu sagen, wofür sie stehen. Nach den Wahlen gehe es darum, den Wählerwillen so gut wie möglich umzusetzen. Ministerpräsident Kretschmann hat gut reden, denn ihm dürfte klar sein, dass der Koalitionsvertrag der künftigen Regierung in Baden-Württemberg wohl eine noch grünere Handschrift tragen wird und das egal, in welcher Konstellation.
Bei der CDU war es so, wir haben uns nicht gesucht, mussten uns finden. Diesmal ist es freier, das wird dann sondiert. Ich kann jedenfalls sagen, dass ich sowohl mit den Sozialdemokraten als auch mit der CDU das Land gut und verlässlich regiert.
Die Grünen können sich als Spielführer ihren Mitspieler, also Koalitionspartner, vermutlich aussuchen. Die CDU wirbt besonders heftig um die Ökopartei. Wir haben uns nicht gesucht, aber wir haben uns gefunden, hatte der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Thomas Strobel vor 5 Jahren gesagt.
Und heute würde ich es mindestens um ein Wörtchen ergänzen. Wir haben uns gut gefunden und haben in den vergangenen knapp 5 Jahren eine verlässliche und stabile Regierung gebildet.
Stabilität ist zurzeit das Lieblingswort der CDU. Damit wirbt die Partei für sich. In der Gunst der Wählerinnen und Wähler liegt sie laut Umfragen bei 25%. Ginge es nach der CDU, könnte es genauso weitergehen. Wobei die Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann in der aktuellen grün-schwarzen Regierung Kultusministerin wäre sicher gerne Ministerpräsidentin.
Ich gehe nicht als Mannschaft auf den Platz und befasse mich mit dem Verlieren. Ich gehe als Mannschaft, egal in welcher Sportart, auf den Platz, um zu siegen, mich strategisch aufzustellen.
Strategisch aufstellen, darum geht es auch FDP und SPD. Sie wollen endlich wieder aufs Spielfeld, diesmal vielleicht sogar in der Ampelmannschaft. Da wären wir wieder beim Spielführer, den Grünen. FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rühlke sieht Gemeinsamkeiten und stellt nur eine unumstößliche Bedingung, mehr Wasserstofftechnologie.
Die Bevölkerung wird dann mitgenommen, wenn man ökologisches Bewusstsein mit wirtschaftlichem Wohlstand verbindet. Und deshalb schlägt die FDP vor, eine Wasserstoffstrategie in den künftigen Koalitionsvertrag zu schreiben. Denn wir sind davon überzeugt, dass wir den Verbrennungsmotor erhalten können, wenn wir ihn klimafreundlich machen.
Bei Umfragen liegt die FDP bei 10%, wie auch die SPD. Der grüne Ministerpräsident Fische im gleichen Teich wie die SPD findet ihr Spitzenkandidat Andreas Stoch, nämlich Mitte links des politischen Spektrums. Aber wer grün wähle, könne schwarz bekommen, so der SPD-Mann.
Grüne und CDU haben inhaltlich so wenig Schnittmengen, dass dabei keine vernünftige Politik rauskommt. Und deswegen sage ich, wer grün wählt, muss damit rechnen, dass es wieder grün-schwarz gibt. Und wer eine fortschrittliche andere Politik will, die auch soziale Belange stärker in den Blick nimmt, der muss dann eben am Sonntag die SPD wählen.
Bleibt zum Schluss der Spieler, der auf der Bank sitzt, die AfD. Sie hat sich abgefunden damit, dass keiner mit ihr spielen möchte. Bei Umfragen schneidet die Rechtsaußenpartei mit 12% besser ab als SPD und FDP. Ihr Spitzenkandidat Bernd Gögel bleibt gelassen und setzt auf ein Weiter-so seiner Partei im Stuttgarter Landtag.
Wir können Forderungen stellen, wir können Anträge entwickeln, Gesetzesentwürfe einbringen. Das haben wir in der vergangenen Legislatur, das werden wir auch in der nächsten tun. Wir müssen die Verkehrsinfrastruktur, die Digitalisierung, das sind Themen, die wir voranbringen und messbar machen müssen und mit Anträgen die Regierung hier auch tatsächlich bedrängen.
Grün also vorne in Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz wäre alles andere als eine Bestätigung von Malu Dreyer als Ministerpräsidentin und damit ihrer SPD eine Überraschung. Und natürlich wird es auch hier Effekte durch die Maskenaffäre geben. Und sonst, Uwe Lüb?
Ein Paukenschlag zeichnet sich am Wahlsonntag in Rheinland-Pfalz nicht ab. Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD kann aller Voraussicht nach weiter regieren, ihre Ampelkoalition in die Verlängerung führen. Nach den letzten Zahlen von Infratest DIMAP für die ARD kommt die Ampel auf etwas mehr als 50%. Schwierig für seine CDU, sagt der Bundesvorsitzende Armin Laschet im SWR.
Man kann stärkste Partei werden und am Ende trotzdem nicht regieren.
Nun bleibt der CDU voraussichtlich aber wieder nur Platz 2. Zu höflich, zu zurückhaltend tritt ihr Spitzenkandidat Christian Baldauf auf, sagen manche. Doch auf die Frage, warum er sich so entschieden hat, sagt er nur:
Das ist keine Entscheidung, so bin ich.
Tatsächlich hatte es Baldauf wegen der Corona-Pandemie nicht leicht, analysiert der Politikwissenschaftler Thorsten Faas.
Er hat einfach eine viel größere Herausforderung als die Ministerpräsidentin, die in diesen Pandemiezeiten ganz natürlich ständig die große Bühne hat, sich sichtbar zu machen, sich bekannt zu machen, sich zu profilieren. Und das ist ihm nur bedingt gelungen.
Auch das führt dazu, dass Dreyer eine hohe Popularität genießt. Sie selbst meint allerdings, große Bühne allein reiche nicht.
Ich muss auch zu Entscheidungen richtig stehen. Ich kann nicht nur etwas sagen.
In der Wahrnehmung der Menschen im Land ist ihr das offenbar gelungen, so Wahlforscher Roberto Heinrich von Infratest DIMA.
Sie hat deutlich höhere Zufriedenheitswerte als der CDU-Herausforderer.
Zwei Drittel der Menschen in Rheinland-Pfalz sagen, dass sie mit Dreyers Arbeit zufrieden sind. Bei Baldauf ist es nur etwas mehr als ein Drittel. Dazu kommt eine steigende Unzufriedenheit mit der Corona-Politik. Dafür wird die Bundesregierung verantwortlich gemacht, vor allem die CDU. Zur Freude der Opposition, meint Heinrich.
Die Oppositionsparteien in Rheinland-Pfalz dürften die Nutznießer der aktuellen Situation sein. Das heißt, ein Teil des Unmuts, der besteht in der Bevölkerung, abschöpfen.
Die Linken werden es zwar voraussichtlich auch dieses Mal nicht in den Landtag schaffen, aber die AfD hat in Umfragen wieder leicht zugelegt. Und die Freien Wähler könnten es über die 5%-Hürde schaffen. Auch die FDP, wenngleich mitregierend, profitiert.
Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Wir berichten, so wie Sie es von uns gewöhnt sind, morgen in Sondersendungen ab 17.55 Uhr bis 20 Uhr, dann um 21.05 Uhr und dann wieder ausführlich um 23.05 Uhr bis Mitternacht. Und damit zum anderen großen Thema, zu den Impfungen gegen das Coronavirus. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz wirft der Europäischen Union eine ungleiche Verteilung der Impfstoffdosen vor. Jetzt haben sich weitere Regierungen der Kritik angeschlossen. Michael Schneider.
Slowenien, Tschechien, Lettland und Bulgarien behaupten nun ebenfalls, bei der Impfstoffverteilung benachteiligt zu werden. In einem Brief an EU-Ratspräsident Michel forderten sie einen Sondergipfel, um die Unstimmigkeiten aufzuklären und die Verteilschlüssel transparent zu machen. Ansonsten drohten bis zum Sommer gewaltige Ungleichheiten. Im Raum steht der Vorwurf, dass sich einzelne EU-Länder durch Nebenabsprachen mit den Herstellern größere Kontingente gesichert haben, als ihnen nach dem Verteilschlüssel eigentlich zustehen. Der sieht vor, dass alle Mitgliedstaaten abhängig von ihrer Bevölkerungszahl die gleichen Mengen pro Kopf erhalten. Die Niederlande oder Malta hätten sich allerdings deutlich höhere Zahlen gesichert, bis zu dreimal mehr als andere Länder. Die niederländische Regierung hat diese Vorwürfe bereits zurückgewiesen. Man halte sich an die Absprachen, so das Gesundheitsministerium. Allenfalls nutze das Land Spielräume, wenn kurzfristig Impfstoffchargen frei würden. Auch andere EU-Staaten wollen bislang keine Unregelmäßigkeiten festgestellt haben. Ein Sprecher der EU hat die Forderung nach einem Sondergipfel ebenfalls zurückgewiesen. Es finde Ende des Monats ohnehin ein EU-Gipfel statt. Dort stehe das Thema Impfungen in jedem Fall auf der Agenda.
Möglicherweise war die EU ja bei der ursprünglichen Aufteilung von ganz anderen Zahlen ausgegangen. Am Freitag hat der Hersteller AstraZeneca schon wieder drastische Lieferkürzungen angekündigt. Allein Deutschland würden dadurch bis zur Jahresmitte gut 20 Millionen Dosen entgehen. Das Land Thüringen hat deshalb reagiert. Wolfgang Hetschel.
Die Lieferengpässe zwingen Thüringen zu mehreren Schritten. Zum einen kann das Land keine neuen Impftermine vergeben. Ursprünglich noch freie Impftermine im Ostthüringer Impfzentrum müssen gestrichen werden. Gesundheitsministerin Heike Werner.
Wir können auch nicht jetzt weitere Impfzentren eröffnen, wie ursprünglich geplant, in den nächsten Wochen, weil wir eben auf die Lieferzusagen nicht vertrauen können.
Bei bereits gebuchten Terminen sollen jetzt die Impfstoffe von BioNTech und Moderna eingesetzt werden. Das hat aber zur Folge, dass ein Modellversuch abgesagt werden muss, bei dem der Moderna-Impfstoff von Hausärzten verimpft werden sollte. Ziel ist laut Werner, dass die für März zugesagten Termine eingehalten werden. Ob und wann neue Impftermine im Freistaat vergeben werden können, hängt davon ab, welche Liefermengen im April eintreffen. Die Ministerin bezeichnete die Lieferengpässe als sehr ärgerlich und inakzeptabel. AstraZeneca begründet die Engpässe mit Prüfschwierigkeiten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn müsse mit dem Unternehmen Klartext reden.
Dass es zu diesen Lieferschwierigkeiten kommt, kann dem Unternehmen nicht neu gewesen sein. Insofern erwarte ich, dass die Bundesregierung im engen Kontakt mit dem Unternehmen bleibt und darauf dringt, dass Lieferzusagen eingehalten werden. Und wenn das Unternehmen absehen kann, dass es Schwierigkeiten gibt, dann müssen gemeinsam Lösungen gefunden werden. Nicht, dass wir hier in den Ländern dann die Probleme haben und Menschen eben das Vertrauen in die Impfungen verlieren.
In den kommenden zwei Wochen sollten eigentlich über 31.000 AstraZeneca-Impfdosen nach Thüringen geliefert werden. Jetzt werden weniger als 10.000 erwartet. Thüringen hätte die Impfdosen dringend nötig gehabt. Der Freistaat weist heute eine Inzidenz von 152 aus. Das ist der höchste Wert aller Bundesländer. Tendenz zuletzt steigend. Auch der Landkreis mit der bundesweit höchsten Inzidenz, der Kreis Greiz, liegt in Thüringen. Das Land setzt daher große Hoffnungen auf eine erfolgreiche Impfkampagne, die nun einen herben Dämpfer erhalten haben.
Natürlich sind wir auch am Anfang einer dritten Welle, das können wir jetzt ganz klar sagen. Und wir hoffen sehr, dass wir durch Impfungen, durch Testen und durch eine gute medizinische Versorgung zumindest dafür sorgen, dass Menschen nicht schwer erkranken. Das ist unser Hauptziel an der Stelle und da müssen wir gemeinsam, denke ich, ganz viel uns anstrengen, dass das so auch gelingt.
Was bleibt also, als das Glück selbst in die Hände zu nehmen? Die Bundesregierung hat angekündigt, dass sie eine eigene Versorgung mit Corona-Impfstoff für Deutschland anstrebe. Bis zum kommenden Jahr sollen demnach eigene Produktionsstandorte in Deutschland aufgebaut sein. Details von Alfred Schmid.
Der Impfstoffbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Krupp, hat also seine Arbeit auf dieser neu geschaffenen Stelle aufgenommen. Krupp benennt konkrete Probleme rund um die Produktion, Verteilung und auch künftige Sicherstellung von Impfstoffen in Deutschland und Europa. Und er spricht ebenso konkret von Lösungsmöglichkeiten und nimmt dabei auch mittel- und langfristige Pläne dafür in den Blick. Angesichts der schleppend anlaufenden Impfkampagne in Deutschland und zahlreicher Lieferprobleme verschiedener Impfstoffhersteller will die Bundesregierung nun offenbar die Sache selbst in die Hand nehmen. Krupp gibt sich optimistisch. Von 2022 an soll eine sichere Versorgung über eigene Produktionskapazitäten in Deutschland gewährleistet sein, so der Beauftragte im Gespräch mit der Funke Mediengruppe. Bis Mai soll dafür ein Plan aufgestellt werden, wie Deutschland die Produktion von Impfstoffen gegen das Coronavirus ausbauen und auch langfristig sichern kann. Das Ziel müsse die Eigenversorgung werden, so Krupp. Dabei setze man besonders auf die deutschen Hersteller BioNTech aus Mainz und CureVac aus Tübingen, aber auch Johnson & Johnson und AstraZeneca hätten gesagt, sie wollten in Deutschland produzieren. Man brauche nun ein Netz von Unternehmen, die verschiedene Produktionsschritte übernehmen könnten. Das gelte für alle Schritte von der Rohstoffbeschaffung über die Abfüllung der Impfdosen bis zur Lieferung von Nebenprodukten und Impfzubehör. Im Pandemiefall sollten die Europäer außerdem in der Lage sein, einen neuen Wirkstoff für die gesamte europäische Bevölkerung herzustellen, und zwar innerhalb eines Vierteljahres. Das wären 500 Millionen Impfdosen. Dazu sollte Deutschland einen kraftvollen Beitrag leisten, so Krupp. Der Bundesbeauftragte hat außerdem neue Maßnahmen zur Vermeidung von aktuellen Lieferschwierigkeiten angekündigt. Die Verteilung von Corona-Impfstoffen soll für das zweite Quartal dieses Jahres gesichert sein. Dazu solle die Produktion so überwacht werden, dass Störungen verhindert oder zumindest früh erkannt und beseitigt werden können. Es komme darauf an, so Krupp, auch die Vorprodukte der Impfstoffindustrie zu sichern, damit Lieferketten nicht unterbrochen werden. Man müsse mögliche Engpässe früher erkennen und dadurch die Versorgung stabil halten.
Ins Ausland, in die USA. Da läuft der Strafprozess wegen des Mordes am Afroamerikaner George Floyd noch. Gerade werden die Geschworenen ausgewählt. Im Zivilverfahren dagegen haben sich die Stadt Minneapolis und die Familie des Opfers auf einen Vergleich geeinigt. Die Stadt bezahlt den Angehörigen 27 Millionen US-Dollar. Thorsten Teichmann.
Der Anwalt der Familie, Ben Crump, sprach von einem historischen Moment. Er sei der Führung der Stadt dankbar. Der Vergleich sei der Beweis, dass das Leben schwarzer Amerikaner nicht länger als unwichtig und minderwertig abgeschrieben werden kann. Die Brutalität der Polizei gegenüber Menschen mit nicht weißer Hautfarbe müsse ein Ende haben, stand in seiner ersten schriftlichen Erklärung. Floyds Familie hatte im Juli 2020 die Stadt, den Polizisten Derek Chauvin und drei weitere Beamte verklagt. Sie warfen den Polizisten vor, sie hätten die Bürgerrechte des schwarzen Amerikaners verletzt. Und die Stadt habe in der Polizei eine Kultur von Gewalt und Rassismus ohne Konsequenzen gedeihen lassen. Im Mai 2020 hatte der Beamte Chauvin bei einer Festnahme George Floyd mehr als 8 Minuten das Knie in den Nacken gedrückt. Auch dann noch, als Floyd rief, er bekomme keine Luft mehr und ein zweiter Beamter erklärte, er könne bei Floyd keinen Puls mehr fühlen. Floyd starb in der Folge. Polizist Chauvin ist im Strafverfahren unter anderem wegen Mord zweiten Grades angeklagt. Das entspricht Totschlag in besonders schwerem Fall, aber ohne Tötungsabsicht.
Bei Twitter kursiert derzeit ein neues Hashtag. I am my song. Ich bin mein Song. Damit soll auf ein Singverbot für Schulmädchen und junge Frauen in Afghanistan aufmerksam gemacht werden, das dort kürzlich von der Regierung verhängt wurde. In Afghanistan hat das Verbot für Empörung, aber auch für Verwirrung gesorgt. Bernd Muschborowska.
Der Gründer des Nationalen Musikinstituts, Ahmed Sarmast, startete eine Kampagne gegen die Anordnung des Bildungsministeriums, nach der Mädchen und junge Frauen nicht mehr bei Schulveranstaltungen und anderen öffentlichen Zeremonien auftreten dürfen, wenn auch männliche Teilnehmer und Besucher zugegen sind. Wir haben die Internetkampagne unter dem Hashtag I am my song ins Leben gerufen, um Aufmerksamkeit zu schaffen und um die Behörden wissen zu lassen, dass wir diese Anordnung nicht akzeptieren. Das afghanische Volk wird für die Rechte der Kinder eintreten, ob es nun Jungs sind oder Mädchen. In den sozialen Netzwerken wurden im Rahmen der Kampagne Videos verbreitet, in denen Mädchen ihre Lieblingslieder singen. Auch mehrere Schriftstellerinnen und Aktivistinnen für Frauenrechte schlossen sich dem Protest an. Die Geschichte wiederhole sich in Afghanistan, klagte die Frauenrechtlerin Sima Sama. Jede Form von Diskriminierung auf der Grundlage des Geschlechts, der Religion oder der ethnischen Zugehörigkeit werde weitere Konflikte schaffen, sagte sie einer Reporterin der Nachrichtenagentur AP. Und das sorge dafür, dass der Krieg weitergeht. Das Singverbot werde den Weg für weitere Verbote ebnen, befürchtet Ahmed Sarmast vom Nationalen Musikinstitut. Es werde wohl schon bald noch mehr Beschränkungen geben, nicht nur für Schülerinnen, sondern für weitere Kreise der Gesellschaft. Für Verwirrung sorgte eine angebliche Rücknahme der umstrittenen Anordnung durch das Bildungsministerium. Die Schuldirektoren hätten das Schreiben missverstanden, hieß es. Nicht nur Schülerinnen, sondern auch Schüler sollten vom öffentlichen Singen ausgeschlossen werden. The new letter is much more worse. Das ist ja noch schlimmer, so Ahmed Sarmast. Wenn das Ministerium bei seinem Singverbot jetzt noch Gendergerechtigkeit heranzieht, dann wird allen Schülerinnen und Schülern in der Mittel- und Oberstufe das Recht auf Musik weggenommen.
Von all students in secondary and high school.
20 Jahre nach dem Sturz der Taliban wächst die Sorge, dass bei den aktuell laufenden Friedensverhandlungen der Regierung mit den Extremisten viele der hart erworbenen Rechte der Frauen als Zugeständnis an die Taliban wieder aufgeweicht werden könnten. Die Frauenrechtlerin Sima Sama sprach in diesem Zusammenhang von einer Talibanisierung der Republik Afghanistan.
Bernd Muschborowska aus dem ARD-Studio Südasien. Und damit zum Sport und Raphael Späth.
Jan, wir schauen zunächst einmal auf die Fußball-Bundesliga. Gerade wurde das Abendspiel zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC angepfiffen. Tore sind noch keine gefallen. Das gibt uns Gelegenheit, zuerst nach Wolfsburg zu schauen, wo Borussia Dortmunds Rivale aus dem Ruhrgebiet, der FC Schalke 04, heute das nächste Debakel erlebt hat. 0:5 hieß es am Ende gegen den Tabellendritten aus Wolfsburg. Eigentlich kann Schalke auf Schalke 9 Spieltage vor Saisonschluss schon fast mit der zweiten Liga geplant werden. Michael Augustin fasst die Partie zusammen.
Shkodran Mustavi hat dieses Schalker Debakel mit einem skurrilen Eigentor eingeleitet. Schau wollte dem Wolfsburger Memedi den Ball vom Fuß spitzeln, traf aber den Kopf von Mustavi und der köpfte den Ball ins eigene Tor. Das war nach einer guten halben Stunde und danach wurde aus einer ausgeglichenen eine einseitige Begegnung. Mit 4 weiteren Wolfsburger Toren im zweiten Durchgang. 2:0 Wechos, 3:0 Baku, 4:0 Brekalo, 5:0 Philipp. Schalke war wie zuletzt immer offensiv harmlos. Der Abstieg ist nach dieser Leistung und diesem Ergebnis wieder ein Stück näher gerückt.
Und der VfL Wolfsburg festigt durch diesen deutlichen Sieg Tabellenplatz 3. Die Tabellenspitze gefestigt hat gerade der FC Bayern München. In Bremen gewinnen die Münchner souverän mit 3:1. Heiko Neugebauer.
Allenfalls in der Anfangsphase konnte Werder gegen den FC Bayern München mithalten. Mit zunehmender Dauer des Spiels wurde der deutsche Meister dann auch immer besser und immer dominanter. Ging durch Goretzka nach 22 Minuten in Führung. Die Gnabry in der 35. zum 2:0 Pausenstand sogar noch ausbaute. Nachdem Robert Lewandowski 2-mal Pfosten und 1-mal Latte traf, war er dann doch nach einer guten Stunde mit dem 3:0 für die Bayern zur Stelle, machte sein 32. Saisontor. Füllkrugs Treffer 4 Minuten vor dem Ende aus Bremer Sicht nicht mehr als Ergebnis Kosmetik.
Alles andere als Ergebnis Kosmetik, das Tor von Robin Quaison für Mainz 05 gegen den SC Freiburg. Kurz vor Schluss erzielt er den 1:0 Siegtreffer, was gleichzeitig auch bedeutet, dass Mainz zumindest vorübergehend auf Relegationsrang 16 springt. Jens Hörkrieg.
Riesenjubel in Mainz als Ausdruck all der Erwartungen und all der Last, die auf dieser Partie lag. Ein Tor war das Entscheidende, das Tor von Quaison, das in der 84. zum Erfolg geführt hat für die 05er, die schon in der torlosen ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. In der zweiten Halbzeit, als auch Freiburg besser in die Partie hineinkam, dann das einzige Tor. Glatzel mit der Vorarbeit, Müller, der Ex-Mainzer mit großer Reaktion, rettet den Ball noch, aber den Abpraller kann der Schwede Quaison aus Nahdistanz verwerten und macht damit den 1:0-Sieg perfekt.
Und diese Niederlage bedeutet für den SC Freiburg auch, dass man langsam aber sicher den Anschluss an die internationalen Plätze verliert. Im Gegensatz zur Überraschungsmannschaft dieser Bundesliga-Saison, Union Berlin, gewinnt auch heute gegen den 1. FC Köln mit 2:1, steht damit weiterhin auf Platz 7, nur einen Platz hinter Borussia Dortmund. Jakob Rüger.
Der 1. FC Union spielte eine richtig gute erste Halbzeit, hatte gute Torchancen und lag zur Pause doch zurück durch einen Foulelfmeter von André Duda. Köln agierte ohne echten Stürmer, aber mit mehr Ballbesitz und guten offensiven Ansätzen. Die Domstädter fabrizierten aber auch ein Elfmetergeschenk kurz nach der Pause. Nach einem Kölner Handspiel verwandelte Max Kruse den Strafstoß zum Ausgleich für Union. Als die Partie mehr und mehr verflachte, schlugen die Eisernen noch einmal zu. Kapitän Christopher Trimmel erzielte per Flachschuss seinen ersten Bundesligatreffer.
Und auch in der zweiten Liga wurde heute gespielt. Sandhausen und Fortuna Düsseldorf trennen sich 0:0. Darmstadt 98 besiegt Erzgebirge Aue mit 4:1 und die Partie in Regensburg gegen Greuther Fürth musste aufgrund von Quarantänevorschriften auf kommenden Mittwoch verlegt werden. Und damit kommen wir zum Handball. Momentan findet das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin statt. Die deutsche Mannschaft hat gestern durch ein 25:25 gegen Schweden ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Heute dann eine noch überzeugendere Leistung gegen Slowenien. Das Olympiaticket ist damit so gut wie sicher, berichtet Thomas Kos.
Die deutschen Handballer haben das Tor für Tokio weit aufgestoßen. Mit dem deutlichen 36:27 Erfolg gegen Slowenien beim Olympia-Qualifikationsturnier ist das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf dem besten Weg nach Japan. Die DAB-Auswahl legte einen ganz starken Auftritt hin, vor allem in der ersten Hälfte. Die Abwehr beweglich, aufmerksam und konsequent, dahinter ein überragender Torwart Andreas Wolf. Vorne spielte Deutschland effektiv und hatte sich schon zur Pause einen 10-Tore-Vorsprung herausgeworfen. In der zweiten Hälfte kontrollierte die DAB-Auswahl die Partie. Bundestrainer Alfred Gislason wechselte kräftig durch. Bester Torschütze war am Ende Linksaußen Marcel Schiller mit 7 Toren. Morgen zum Abschluss kann die DAB-Auswahl gegen den Außenseiter Algerien bereits mit einem Unentschieden das Olympiaticket endgültig lösen.
Und wieso dieses Olympiaticket auch für den Deutschen Handballbund so enorm wichtig ist, erklärt DHB-Vorstand Marc Schober dann in gut einer halben Stunde hier in Sport am Samstag. Und dann zum Schluss noch zum Wintersport. Biathletin Franziska Preuß wird im tschechischen Nové Město in der Verfolgung beim Sieg der Norwegerin Tiril Eckhoff starke Dritte. Philipp Weißkirch.
Franziska Preuß war in den vergangenen Wettkämpfen immer nah dran am Podest. Immer fehlten Kleinigkeiten. In der Verfolgung von Nové Město aber ließ sich Franziska Preuß diesmal den dritten Rang nicht mehr nehmen. Sie überzeugte mit nur 2 Schießfehlern und einer klugen Renntaktik. Für Preuß war es das dritte Podium in diesem Winter. Denise Herrmann, die als Zweite gestartet war, wurde Zehnte mit 3 Fehlern. Das Ganze beim Sieg von Tiril Eckhoff. Die Norwegerin gewann damit vorzeitig den Gesamtweltcup. Die deutschen Männer enttäuschten in ihrem Verfolger. Erik Lesser war als 14. noch bester Deutscher. Arndt Peiffer und Benedikt Doll kamen mit je 7 Strafrunden abgeschlagen ins Ziel. Beim Sieg des Franzosen Quentin Fillon-Maillet.
Der Sport mit Raphael Späth. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich bin Tobias Ühlmeier. Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende.